Vielen Dank, dass ich oder dass wir hier sein dürfen, so einen Teil zumindest eurer Konferenz miterleben durften. Vielen Dank auch die Einladung, dass ich zu euch sprechen darf. Auch die Zeugnisse, all die Beiträge, die wir da jetzt auch heute Morgen speziell miterleben durften, fand ich ganz schön und stark und kann mich mit einigen verknüpfen, was jetzt gerade auch hier gesagt wurde, wo Gott Menschen berührt hat, wo Menschen in schwierigen Lebenssituationen stehen. Ich habe eine Phase hinter mir, wo ich sehr gut nachvollziehen kann, was es heißt, aus dem sicheren Boot auszusteigen und aufs Wasser zu gehen. Es ist nicht nur ein einfacher Prozess, den man dann durchmacht, aber es liegt unheimlich viel Segen darin. Ich weiß, wie es ist, plötzlich alleine zu sein mit drei Kindern und die ganze Wohnsituation, die dann in Frage gestellt ist, mit der ganzen finanziellen Angelegenheit, die wir vorher auch in einem Zeugnis gehört haben. Also Erlebnisse sind in den letzten Jahren auch in meinem Leben vorbeigezogen und das waren nicht nur einfache Jahre. Aber ich werde nachher noch da und dort vielleicht mehr dazu sagen. Ich möchte, bevor ich so in mein eigentliches Thema eintauche, einen Abschnitt lesen aus Ezekiel 34, weil ich einiges verknüpfen kann, was ich ohnehin sagen wollte, einleitend. Und fand es ganz spannend, als ich vorher noch mal auf die Toilette ging und meine Bibel-App geöffnet habe, meine Losungen, die ich seit 2-3 Jahren wieder sehr, sehr gerne lese. Die Verse in der Losung selber haben jetzt nicht so vom Sockel gerissen, aber die Bibellese, die damit verknüpft wurde, das ist eben genau Ezekiel 34. Und es passt so gut zu dem, was ich ohnehin mit euch teilen möchte. In den ersten Versen geht es um die Weissagung, die Ezekiel empfängt für die Hirten Israels. Eigentlich eine Warnung, die Gott ausspricht gegenüber den Hirten seines Volkes. Den Hirten von Israel, die nur für ihr eigenes Wohl sorgen, wird es schlecht ergehen. Ist es nicht Aufgabe der Hirten, für ihre Herde zu sorgen? Ihr trinkt die Milch, tragt die Wolle und schlachtet die gemästeten Tiere, aber um die Herde kümmert ihr euch nicht. Die Schwachen habt ihr nicht gestärkt, die Kranken habt ihr nicht versorgt und die Verletzten nicht verbunden. Die Verirrten habt ihr nicht gesucht und die Verlorenen nicht zurückgebracht. Später kommt noch die Aussage, dass ihr die Starken zurückgebunden habt in ihrer Stärke. Und es ist für mich so ein Bild, das damals Gott an die Hirten des Volkes Israels richtete, dass ich leider auch in der heutigen Zeit immer wieder beobachte, dass genau die gleichen Symptome, genau die gleichen Anklagepunkte, die damals gegen das Volk gerichtet wurde, auch in unserer Zeit Gültigkeit haben. Ich war kürzlich in Stuttgart. Ich berate dort gerade eine Gemeinde, die durch eine sehr schwierige Situation geht und stand dort diesem Leitungsteam der Gemeinde gegenüber und ließ mich einfach mal informieren, was war, was an Potenzial da ist und so weiter und so fort. Und ich stellte so nach ein paar Stunden fest, dass Gott in diese Gemeinde ein unglaubliches Potenzial an Fähigkeit, an Möglichkeiten, an Potenzial hineingelegt hat, in ganz tollen, geistlich tiefgründigen Frauen. Nur hat die Gemeinde dort, auch von der ganzen Geschichte, aus der sie kommt, einen nicht ganz unbelasteten Zugang zum Dienst der Frau in der Gemeinde. Und so eigentlich das, was an Möglichkeit, an Potenzial da wäre, kann wegen einem theologischen Verständnis oder wegen einer traditionellen Prägung nicht genutzt werden. Und zwar beidseitig. Die Männer würden es gar nicht zulassen. Und die Frauen, weil sie sich so gewöhnt sind an so ein Denksystem, die trauen sich das gar nicht zu, das ist das Letzte, an was sie denken, hier irgendwo in die Bresche zu springen und eigentlich einen Beitrag leisten zu können, der unendlich wichtig wäre. Ich habe keine Ahnung, wie der Weg dort weitergeht. Ich hoffe, ich kann da manches bewegen. Und dieses Erlebnis hat mich erinnert eben an diese Aussage hier in Hesekiel 34, das Starke nicht zurückzubinden. Wir sind manchmal so gefangen in Denkmustern, in Traditionen. Gestern war auch dann diese ausgesprochene Versöhnung, das Mandat zwischen Mann und Frau. Hier einfach durch den Heiligen Geist sich loslösen zu können von Traditionen, die lang vorherrschend waren, auch gerade in den Pfingstgemeinden vorherrschend waren, und etwas unbelasteter an das ranzugehen, nicht von der Geschlechterfrage Themen anzuschauen, sondern von der Befähigungsfrage. Wo hat Gott Befähigungen geschenkt? Wo hat Gott Stärken geschenkt? In Männer, in Frauen. Und dass wir das, was auch gestern zum Ausdruck kam, viel mehr lernen zu nutzen, uns als Ergänzung zu sehen. Wir brauchen einander. Wir Männer brauchen das Denken, die Logik, das Empfinden, die Kreativität der Frauen. Und andersrum brauchen die Frauen etwas, was Gott in die Männer hineingelegt hat. Und wenn das anfangen kann, sich gegenseitig zu ergänzen, zu bereichern, glaube ich, ist das Reich Gottes so viel kraftvoller, so viel besser positioniert. Und das ist einer der Gründe, warum ich mich sehr gerne auch in Aglow engagiere, als Berater in Gesprächen und was auch sonst dann so alles an Aufgaben dranhängt, weil ich davon überzeugt bin, dass wir hier Land einnehmen müssen, das verloren gegangen ist. Und da möchte ich euch Mut machen als Frauen, ich möchte den Männern Mut machen, die hier sind. Lasst uns hier eine neue Denkweise anfangen, genau in diesem Sinn von dieser Ergänzung, von dieser Bereicherung. Und das andere, was in diesem Abschnitt in Hesekiel 34 drinsteckt, das werde ich nachher etwas vertiefen, diese Aufgabe, das Schwache zu stärken, das Verletzte zu verbinden. Und das hat auch mit meiner Biografie ein Stück weit zu tun und ganz fest auch mit einer Berufung, die Gott in mein Leben neu hineingelegt hat. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen in einer nicht ganz gewöhnlichen Familie. Meine Eltern sind beide gehörlos. Meine Mutter wurde dann, als ich so anfangs Teenagerjahre war, wurde sie zusätzlich zu ihrer Gehörlosigkeit blind. Also meine Mutter kann nicht hören und nicht sehen. Mein Vater konnte nicht hören. Relativ früh ist auch einer meiner Brüder tödlich verunglückt. Und so war ich eigentlich relativ jung, schon mit sehr viel Leid und außergewöhnlichen Situationen und Belastungen konfrontiert. Und das hat eine Grundlage gegeben in mein Leben, auf der ich bis heute stehe. Ich habe dann eine Ausbildung gemacht in Deutschland, kam dann über Stuttgart und München und verschiedene Städte in Deutschland. In München habe ich, als ich 19 Jahre alt war, bei meiner ersten Gemeindegründung mitgeholfen. Ich habe es gerade Erika gestern erzählt. Meine älteste Tochter ist jetzt 19 und ich denke, Mann, das war wirklich jugendlicher Leichtsinn, aber die Gemeinde gibt es heute noch. Kam dann über Umwege in die Schweiz durch die Gehörlosenarbeit, weil ich hier in der Schweiz gab es überhaupt gar nichts für Gehörlose. Und ich war in Deutschland sehr engagiert in diesem Bereich und durch eine Evangelisation, wo ich gerufen wurde zum Übersetzen und sich viele Gehörlose bekehrten, merkte ich, Gott möchte mich hier in der Schweiz gebrauchen, um auch hier dazu beizutragen, dass es Gruppen, Gemeinden, was auch immer gibt für Gehörlose. Das ist auch dann entstanden. Ich habe auf diese Art und Weise meine erste Frau kennengelernt und bin dann in einen vollzeitlichen Dienst hineingekommen nach einer theologischen Ausbildung, wo ich viele Jahre Pastor sein durfte von einer ganz wunderbaren Gemeinde, einer recht großen Gemeinde. Ganz toll. Also ich habe das unheimlich gern gemacht. Ein wunderbares Pastorenteam, wirklich ein toller Ort. Und dann, so klar wie mich Gott in diese Gemeinde hineingerufen hat, so klar und für mich unüberhörbar hat er einen Schwerpunkt in meinem Leben angesprochen und mich zu einem Dienst berufen, was dann eben mit diesem Aspekt zu tun hat, aufs Wasser zu gehen. Es war eine Phase, die für mich nicht ganz einfach war, weil es so gewisse Bereiche gab, an denen ich mich sehr gerieben habe. Der eine hat mit gewissen Gemeindefragen zu tun gehabt und der andere mit meiner Ehe, die für viele Jahre sehr, sehr schwierig war. Und ich wusste, in der nächsten Runde Eheberatung, die ich dann in die Wege nochmal geleitet habe, wusste ich, das wird wahrscheinlich jetzt alles oder nichts werden. Und in diesem ganzen inneren Leiden, in diesem ganzen inneren Prozess hat mich Gott an etwas erinnert, was er eigentlich viele Jahre zuvor in mein Leben gelegt hat. Das aber gar nicht so zum Zug kam, weil äußerlich alles so ruhig war, so nett lief. Ich hatte eine schöne Gemeinde, finanziell war alles prima und ich hatte Anerkennung und Dienst und alles dies und jenes. Und ich merkte, ich habe den Fokus, den Gott eigentlich schon viele Jahre vorher in mein Leben gelegt hat, ein Stück weit verloren. Ich bin so, ich sage es mal ganz böse, fromm etwas vor mich hingeplätschert, was gut und richtig war für die Zeit. Ich stelle das überhaupt nicht in Frage, aber ich wusste, es kommt eine Weichenstellung. Und die hat Gott so klar festgemacht, in der Berufung ganz konkret schwachen und zerbrochenen Menschen zu dienen. Einerseits natürlich durch das eigene Erleben und andererseits aufgrund einer tiefen Überzeugung, dass wir in einer Zeit leben, wo das enorm wichtig ist. Es gibt so viele Menschen, die irgendwo an ihre Grenzen kommen, sei es mit der Gesundheit, sei es mit den Finanzen, sei es mit der Arbeitssituation, sei es mit den Kindern, sei es in der Ehe, sei es, weil sie gar nicht verheiratet sind. Es gibt so tausend verschiedene Lebensfragen, wo ich je länger, je mehr empfand, wir haben es verpasst, diesen Menschen besser zu dienen. Eine Geschichte, die für mich in diesem ganzen Prozess von großer Bedeutung war, die, über die Gott mich stolpern ließ, mitten in diesen wichtigen Fragen, die ich bewegt habe, war die Geschichte von David. König David, als er auf der Flucht war vor Saul, der ihn umbringen wollte aus Eifersucht. David versteckt sich in der Höhlenlandschaft von Abdullah. Könnt ihr nachlesen in der Bibel. Ich muss gerade gucken, welcher Stelle. Das ist ganz unten in meinem Konzept. 1. Samuel 22, da könnt ihr die Geschichte nachlesen, wenn es euch interessiert. Und dann heißt es, in dieser Geschichte kamen 400 Männer zu ihm, die bei ihm sein wollten. Und diese Männer wurden qualifiziert. Die hatten drei entscheidende Qualifikationen. Die waren verbittert, mit Schuld beladen und in Not. Diese 400 Männer brachten diese drei Eigenschaften mit. Und als ich die Geschichte las, da sagte ich, Herr, das ist genau der Personenkreis, von dem ich empfinde, dass du ihn ganz neu auf mein Herz gelegt hast. Da war ich noch Pastor in der Gemeinde, da lief alles noch munter vor sich hin, aber in mir fing an, sich etwas zu verändern. Und ich sagte, Jesus, wenn das wirklich das ist, was du möchtest, was ich mit meinem nächsten Lebensabschnitt tue, dann möchte ich, dass genau das passiert, was bei David passiert ist. David ging nicht durch die Lande und hat gesagt, hey, gibt es irgendjemanden, der verbittert ist? Ich habe eine Notkonferenz, kommt doch mal eine Notkonferenz. Nichts von dem, sondern die suchten ihn und die fanden ihn. Saul suchte ihn auch, fand ihn aber nicht. kleines spannendes Detail. Diese 400, die suchten ihn und fanden ihn und die zogen mit David durchs Land. Und genau das passierte. Von diesem Moment an kam jede Woche mindestens eine Person. Es waren Pastoren, Zellenleiter, irgendwelche Leute, die von irgendwoher kamen. Alle geprägt durch diese Eigenschaften. Und ich merkte, Herr, da ist etwas, was du mit meinem Leben tun möchtest. Was ich dann in dieser Geschichte auch noch spannend fand, mich hat dann interessiert, was wurde denn aus diesen 400 Leuten? Das fand ich dann irgendwie, das wollte ich wissen. Und wir wissen es nicht von allen 400 Leuten. Da fehlt der Bibel natürlich eine gewisse Anzahl an Seiten, um uns alle Geschichten zu erzählen. Aber wir wissen es von einigen. Am Ende seines Lebens schrieb David Lieder. Er hat ja viele Lieder geschrieben, aber am Ende seines Lebens schrieb er Lieder unter dem Titel Die Helden Davids. Da waren Männer, die im Königreich Davids eine ganz entscheidende Position und Bedeutung annahmen, Männer und Frauen, die aus diesem Kreis der 400 kamen. Und das war so der letzte Kick, den Gott gebraucht hat, um mich dann aus einer Komfortzone herauszuschieben in ein Feld, ja, kein Boot mehr unter den Füßen und Wind und Wellen links und rechts. Wo ich sagte, Herr, wenn ich das erleben darf, es muss nur einer sein, einer oder eine, wenn ich es erleben darf, dass einer oder eine, ein Mann oder eine Frau, von einer notvollen, verbitterten, mit Schuld beladenen Person, von jemand, der geächtet ist, von jemand, auf den niemand ein Pfifferling setzt, zu einem Helden oder zu einer Heldin Gottes wird, dann hat sich mein Leben gelohnt. Und dieser Spur folge ich seit dann. Das war nicht nur ein einfacher Weg und ist es auch nicht nur, weil man Sachen macht und Sachen denkt und sagt, die vielleicht nicht so in die traditionelle Denkweise der Gemeinden hineinpasst. Da eckt man da und dort an. Aber ich bin tief überzeugt, dass es wichtig und notwendig ist, einen Platz zu finden, wo Menschen, die zwischen Stuhl und Bank gefallen sind, heil werden können. Und in diesem ganzen Prozess stecke ich eigentlich immer noch drin. Ich habe in diesem Zusammenhang mit ein paar Freunden im Januar eine neue Gemeinde gestartet, die sich sehr fokussiert auf diesen Dienst ausrichten möchte, wo wir sagen, hier soll jeder willkommen sein, hier soll jeder geliebt sein und hier wollen wir es sehen, dass aus Geächteten, aus Verbitterten, aus in Not verwurzelten Menschen Männer und Frauen Gottes, Helden und Heldinnen Gottes werden. Wir haben ganz gut gestartet, ist eine sehr interessante und spannende Phase. Natürlich gibt es Angriffe von links und rechts, aber wir wollen diesen Weg weitergehen. Und das Zweite, was ich eigentlich schon gründen wollte, aber da stecke ich aufgrund von etwas vielen Arbeitsanfragen, die derzeit auf mich zukommen, noch etwas fest. Das ist eine Organisation, die sich Scheiterhaufen nennt, wo sich ganz konkret dem annimmt, Menschen, die irgendwo scheitern im Leben, geistlich, seelisch und auch fachlich Hilfe zu bieten. Dann, wenn man durch so notvolle Zeiten geht, bei mir war es die Trennung und die Scheidung, die Frage mit den Finanzen, mit dem Haus und so weiter und so fort, das ist ja vorher auch angeklungen. In diesen Fragen ist man in vielen christlichen Gemeinden oft sehr, sehr alleine. Weil wir es nicht gelernt haben, wie gehen wir mit Scheitern um? Wie reagieren wir darauf? es findet ja niemand lustig und es ist auch nicht etwas, was man sucht. Da werden ja dann alle möglichen Unterstellungen auch gemacht. Und das, ich habe noch niemanden getroffen, auf den das zutrifft, sondern es ist ja oft eine ganz lange, notvolle Zeit davor, die mündet in eine noch notvolleren Zeit, wo man keine Kraft mehr hat. Und oft in den Momenten, wo man es am nötigsten bräuchte, ist niemand mehr da. Und das darf nicht sein. Ohne jetzt, um die Schleusen öffnen zu wollen und alles für richtig und gut zu erklären, das ist gar nicht das Thema, sondern dort, wo es passiert, Menschen nicht alleine zu lassen. So, das ist ganz in wenigen, das waren jetzt so viele Worte, ein paar Sachen zu mir, wo ich drin stehe und wo ich keine Ahnung habe, wo dieser Weg endet. Also ich habe schon eine Ahnung, aber lassen wir es mal so stehen. Und das führt mich auch zu dem Thema, über das ich heute mit euch sprechen möchte. Ihr seht schon die längste Zeit diesen Kuchen vor euch. Ist ein Kuchen, wenn ihr es nicht sehen könnt, ist beim Licht ein schwierig zu erkennen, ein Gugelhupf, wo unschwer zu erkennen ist, dass der nicht ganz gelungen ist. Derjenige, der verantwortlich dafür ist, dass es aussieht, wie er aussieht, das bin ich. Wir hatten vor einigen Wochen bei uns zu Hause, wir haben so Kleingruppen in der Gemeinde, sie heißt Leuerkeller übrigens, die wir gestartet haben im Januar und haben auch Kleingruppen in dieser Gemeinde und wir rotieren so mit den Kleingruppen von Haus zu Haus und die Kleingruppe, in der ich ein Teil davon bin, das heißt, die ich leite, die war an dem Abend bei uns zu Gast. Und ich dachte, ja, irgendwie so ein Snack nach dem Treffen wäre noch fein. Habe dann Bruschetta gemacht, das ist mir gut gelungen. Und dachte, ja, so ein Kuchen wäre auch noch fein. Und habe so eine Fertigmischung gehabt und irgendwo eine Gugelhupfform gefunden. Und habe den ersten Gugelhupf meines Lebens gebacken. Ja, der sah dann so aus. Also der war gebacken und dann wollte ich den rausmachen, aber der wollte nicht so recht raus. Obwohl ich die Form eingefettet habe, das habe ich gemacht. Aber trotzdem wollte der nicht raus und ich schüttel und mache und tue und zack, fliegt er raus und sah genauso aus. In dem Moment war mein jüngster Sohn und meine älteste Tochter bei mir in der Küche. Und sie sahen das Schlamassel. Und meine Tochter fragt mich, und Papa, was machst du jetzt? Und in dem Moment gingen mir verschiedene Gedanken durch den Kopf. Der eine Gedanke war, komm, ich habe noch die Bruschetta, ich habe noch Gurzli, schmeiß den weg. Das ist so diese idealistisch angehauchte Denkweise, auf die ich nachher noch mal kurz zu sprechen komme. Ich kann ja nicht so einen ramponierten Kuchen servieren. Was denken dann die anderen? Eine ganz wichtige Aussage. Was denken die anderen? Sollte uns viel, viel mehr interessieren, was denkt Jesus. Aber wir sind so gefangen von dieser Frage, was denken die anderen? Und die Frage hat mich auch beschäftigt in dem Moment. Ich bin ehrlich, was denken die, wenn ich ihnen den Kuchen präsentiere? Und der nächste Gedanke, der mir durch den Kopf ging, war dieser, wo ich sagte, ja, das bin ich. Das sind meine Backfähigkeiten, mehr habe ich nicht. Das ist alles, was ich in dem Moment zustande gebracht habe. Und habe mich entschieden, ich serviere genau diesen Kuchen. Und dann kam mein Sohn in die Küche und sagte, Papa, du kannst mit diesem Kuchen eigentlich genau das Thema von heute Abend machen. Und erklärte mir, manchmal ist das Leben so, dass man oben läuft und alles geht gerade und es ist gut und super. Da gibt es so Spalten, da muss man aufpassen, dass man nicht reinfällt, da muss man vorsichtig drüber gehen. Und dann, das sieht man jetzt auf dem Bild leider nicht so gut, hier geht der Kuchen ziemlich bergab, bis er dann wirklich das Tal erreicht hat, das sieht man dann gut. Und dann geht es wieder aufwärts. Und sagte, Mama, geht das Leben abwärts, bis man den Tiefpunkt erreicht hat und dann geht es wieder aufwärts. 15 Jahre war mein Sohn damals, jetzt ist er 16, sagt mir genau das und ich sage zu ihm: Timon, das ist genau das, was ich heute Abend sagen werde. Ich hatte noch gar keine Ahnung, was ich sagen wollte. Das war für mich nur eine offene Frage. Und er hat mir das Thema geliefert aufgrund von meinem super tollen Google-Hupf. Und ich habe genau mit diesen Worten habe ich den Abend, dann den inhaltlichen Teil des Abends gestaltet. Und es war, wie wenn Schleusen geöffnet werden. Und jeder hatte das Gefühl, hier darf ich sein, wie ich bin. Und wisst ihr, das ist gut, wenn wir an dem Punkt ankommen. Jesus kann uns erst dann dienen und helfen, wenn wir erkennen und es uns selber eingestehen, wer wir sind. Solange wir versuchen, jemand zu sein, der wir nicht sind, solange wir versuchen, etwas darzustellen, was in unserem Leben nicht vorhanden ist, solange kann die Kraft Gottes und wird die Kraft des Heiligen Geistes in unserem Leben nicht wirksam sein. Gott wirkt nicht in der Scheinheiligkeit, aber er wirkt in der Realität und in der Zerbrechlichkeit unseres Lebens. Unsere Gesellschaft ist geprägt von dem Streben nach Idealen. Reich und schön und gesund. Das ist das, was die Menschen in der Gesellschaft, in unserer Gesellschaft, in unserem Leben zutiefst antreibt. Da werden Summen ausgegeben, das können wir uns nicht vorstellen, um das sich irgendwo zu erhalten. Reich, gesund und schön. Intelligent, begabt, einen tollen Job und so weiter und so fort. Und dieses Denken hat meiner Meinung nach auch in den Gemeinden Fuß gefasst. Nicht mit diesen Begriffen, reich, gesund und schön, ist vielleicht nicht so die Themen, die jetzt uns in den Gemeinden so bewegen, aber geistlich adaptiert sind wir meiner Meinung nach in eine Strömung hineingekommen, wo wir es verlernt haben, mit der Realität, mit den Hochs und Tiefs, mit den Spalten und Tälern des Lebens gut klarzukommen. Jeder von uns, ich könnte jetzt eine Zeugnisrunde machen, wäre eine spannende Zeugnisrunde, das sind Zeugnisrunden, die ich eigentlich sehr schätze, jeder von uns könnte heute Morgen erzählen, dass war der größte Fehler meines Lebens. Das war der größte Tiefpunkt meines Lebens. Das war der größte Schmerz meines Lebens. Wir könnten es, aber ich erlebe es sehr selten, dass das passiert. Weil, warum auch immer, in uns dieser Wunsch steckt, ich muss nicht aussehen. Ich möchte einen guten Eindruck erwecken und wenn ich da so einen Kuchen habe, wer will schon so einen Kuchen? Und die Frage, der ich nachgegangen bin, war die: Ist es das, was Jesus in uns sucht, was Gott bei uns erwartet, oder hat Gott nicht ganz andere Schwerpunkte gelegt in Jesus Christus? Und da könnte ich jetzt 1000 Geschichten erzählen, viele Bibelstellen anführen. Ich möchte das kurz machen. Man kann es schon am Volk Israel erkennen. Warum hat Gott das Volk Israel erwählt? Es ist begründet in der Bibel. Die Wahl ist begründet. Warum hat Gott nicht gesagt, ich wähle Brasilien als mein Volk? Oder die USA. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Dieser unbegrenzte große Gott USA. Oder die Schweiz mit seinem ganzen Reichtum und mit der ganzen Denkfähigkeit, die hier in der Schweiz und in Westeuropa vorhanden ist. Das wäre doch eine Grundlage, die hervorragend wäre, um das Evangelium zu verbreiten und diesen intelligenten Gott groß zu machen. Warum? Israel. Ihr wisst es, oder? Gut, manche nicken, andere schauen mich ein bisschen fragend an. Gott hat Israel gewählt mit der Begründung, weil es das geringste und verachtetste aller Völker war. Und wir können jetzt ganz viele Bibelstellen anführen. Gott hat sich immer dem Schwachen und dem Zerbrochenen zugeneigt. Immer. Ich bin fasziniert, wie viele Bibelstellen es gibt, zu den Armen, zu den Fremden, zu den Witwen und den Waisen. Ich habe für mich definiert, es gibt auch eine moderne Form von Witwen und Waisen. Und diese Gesinnung müssen wir lernen, in unser Leben zu übertragen. Gestern fiel das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Das hat uns in der Leuekelle jetzt auch thematisch die letzten Wochen beschäftigt. Und wir haben immer über die zwei verlorenen Söhne gesprochen. Also die klassische Auslegung vom verlorenen Sohn ist ja logisch. Der bei den Säuen war, das war der verloren war. Das ist aber gar nicht der Punkt der Geschichte. Der geht völlig an dem vorbei, was Jesus sagen wollte. Eigentlich ist die Aussage genau das Gegenteil. Und so gibt es zwei Formen von Verlorenheit, die uns beschäftigen können. Das sind die, die moralisch über alle Stränge schlagen, die alle Grenzen und Leitplanken durchbrechen, die bis sie bei den Säuen landen. Diese Form von Verlorenheit zu identifizieren, fällt uns recht einfach. Wir wissen auch dann ganz gut, wie wir damit umgehen. Am besten mal kräftig draufhauen, dann ist gut. Die andere Form von Verlorenheit, die merken wir oft gar nicht. Wir sind so gefangen in einem Leistungsdenken und eigentlich so weit entfernt von dem, wie der Vater ist. Das ist ja eigentlich erschreckend in dieser Geschichte. Dass der Vater, nachdem er den Sohn ja von Weitem schon kommen sieht, der muss auf den gewartet haben, ich weiß nicht wie viele Tage, der muss auf den gewartet haben, der sah ihn von Weitem kommen. Ihm entgegenläuft, ihn umarmt. Das war dem Vater völlig egal, wie die ganze Vorgeschichte war, was mit dem Erbe geschah, das ja dann weg war. Und er stellt ihn völlig wieder her. Mit dem Siegelring, den Erika gestern ja auch dann erwähnt hat in ihrem Referat. Der sich so freute, der verloren war, der weg war, der völlig vom Weg abgekommen ist, der ist wieder zurück. Und der andere konnte mit dem nicht umgehen. Das hat seine Denkwelt gesprengt. Er kam mit dem nicht klar. Und er wurde so respektlos gegen seinen Vater. Das war so eine harte Diskussion, die zwei da führten. Unglaublich. Ich sehe ein Stück weit auch unsere Zeit in dieser Geschichte drin. Die Frage, der ich mich jetzt in den nächsten Minuten annehmen möchte, in dem, was ich hier sage, ist die Frage, wie hättest du reagiert, wenn du der verlorene Sohn, die verlorene Tochter wärst, die von den Säuen zurückkommt. Ich kann die Frage auch anders formulieren. Was hättest du gemacht, wenn du so einen Kuchen gebacken hättest? Für deine Kleingruppe. Nochmal anders formuliert. Wie gehen wir mit Schwachheit, unserer eigenen Schwachheit und Zerbruch um? Ich bin überzeugt davon, dass Furcht, unsere Schwachheit, die Angst vor Versagen, die Angst vor dem, was andere denken, zu einem großen Teil dafür verantwortlich ist, dass Dinge nicht geschehen, die geschehen sollten. Weil wir irgendwo an diesen Idealbildern kleben. Weil wir denken, wenn ich das und das und das als Vorleistung bringe, dann kann Gott. Das ist ein Trugschluss. Gott liebt es, das Einfache, das Schwache und das Zerbrochene zu gebrauchen. Ich möchte jetzt nicht Zerbrochenheit und Schwachheit glorifizieren. Ich hoffe, ihr versteht mich nicht falsch. Aber ich lege jetzt einen Schwerpunkt darauf, weil ich glaube, hier liegt ein großes Segenspotenzial, das wir neu entdecken müssen. Und wir haben dann oft Ausreden, die entweder in uns entstehen oder die uns von außen eingeredet werden. Und versuchen dann Gott davon zu überzeugen, warum das nicht funktioniert, was er sich ausgedacht hat. Als Gott Mose berief, ein Mörder, da kam er mit Mose ins Gespräch und Mose versuchte Gott davon überzeugen, ich bin die falsche Wahl. Ich kann nicht reden und so weiter und so fort und geht es hin und her. Bis Mose sagt, ach Herr, lass mich in Ruhe, sende, wenn du senden willst. Aber Gott ließ nicht locker, der hat zwar gut, wenn du nicht willst, dann nimm den Aaron mit dazu, dann geht ja halt zu zweit. Und was wurde aus diesem Mose? Und ich meine, Gott in seiner ganzen Großartigkeit hat ja Mose ausgerüstet mit allem, was er braucht. Das heißt, mit einem Holzstab. Es war dieser Mose, der nicht reden konnte, der offenbar gestammelt hat oder was auch immer dann sein Problem war, der gar nicht wollte, bekam einen Holzstab und musste mit dieser Ausrüstung das Volk Israel, 6 Millionen Leute, aus der damaligen Weltmacht befreien. Cool. Mose war nicht so wahnsinnig begeistert von dem. David stand dem Goliath gegenüber. Die wollten Saul und seine Heeresleute wollten dafür noch einkleiden mit Rüstung, wie sie halt dachten, so muss das sein. Und David hat gemerkt, das bin ich nicht, ich passe da nicht rein, das blockiert mich völlig. Und er hatte einfach seine Schleuder und 5 Steine. Nur mit einer Schlinge, David war nicht bang. Nein. Kennt ihr das Sonntagsschullied? Genau, das war David. Das ganze Heer der Philister stand Israel gegenüber, dieser Riese, und alle israelitischen Soldaten, die hatten die Hose gestrichen voll. Die hatten so Schiss. Die wussten, das ist kein fairer Kampf. Wir haben keine Chance. Da kommt dieser nicht mal volljährige Hirtenjunge mit seiner Schleuder und wurde zum großartigsten König Israels. zu der einzigen Person, trotz allem Hochs und Tiefs und Schwächen und Verfehlungen, die er sich geleistet hat, wurde er zur einzigen Person in der Bibel, die zum Mann nach dem Herzen Gottes ernannt wurde. Gott denkt offenbar anders wie wir. Ich denke an einen Jeremia, den Gott berief zu einer schwierigen Prophetenaufgabe und der sagte, er, ich bin zu jung. Ich kann nicht reden. Egal, was es in unserem Leben ist, wir haben so schnell Argumente bereit, warum Gott uns nicht gebrauchen kann. Paulus, das ist für mich etwas trostvoll, hat für sich schon mal diesen Platz auf dem Podest eingenommen und nennt sich den größten aller Sünder. Also für uns alle gut, wir können höchstens die zweitgrößten werden. Der größte Platz ist vergeben. Nicht, dass wir als Ziel das anstreben sollten. Ich mache etwas humorvoll. Ich hoffe, ihr verzeiht das. Paulus, der in seinem Selbstverständnis sagt, ich bin der größte aller Sünder, war wohl der größte Missionar aller Zeiten. Hat einen großen Teil des Neuen Testamentes geschrieben, inspiriert vom Heiligen Geist. Petrus, der Jesus auf eine Art und Weise verleugnet, dass ich Gänsehaut kriege dabei. Der sich so drastisch und klar von Jesus abgewandt hat, bekommt von Jesus direkt nach seiner Auferstehung eine extra Grußbotschaft. Die Frauen, interessanterweise waren es Frauen, die Jesus zuerst sahen, die ihm begegnet sind beim Grab, denen sagte Jesus, geht, sagt es den Jüngern und Petrus. Was hättest du mit deinem besten Freund gemacht, der sich so vehement von dir abwendet? Jesus sendet ihm bei der ersten Gelegenheit eine Liebesbotschaft. Später setzen sie sich zusammen am See, essen Fisch miteinander und sie reden. Und Jesus fragt Petrus, ob er ihn gern hat. Und nach diesem kurzen, dreifragigen Gespräch stellt Jesus Petrus wieder vollkommen her in den Dienst, zu dem er berufen war, Leiter der Gemeinde von Jerusalem zu sein. Apostel unter den Juden und unter den Heiden. Gott will auch dich gebrauchen. Das ist meine Botschaft, die ich heute an dich richten möchte. Völlig unabhängig von dem, wie begabt du dich fühlst, wie stark du dich fühlst, völlig unabhängig von irgendwelchen Bruchstücken, von irgendwelchen Tälern in deinem Kuchen, in deinem Lebenskuchen. Das Angebot Gottes steht. Er steht zu dir. Er steht zu dir und er wartet darauf, dass du sagst, und Herr, ich sage nicht, ich bin zu jung, ich sage nicht, ich bin zu alt, ich sage nicht, ich bin zu mörderisch, ich sage nicht, ich bin zu was weiß ich was. Ich will im Vertrauen auf dich mutig meine Berufung einnehmen. Das ist eine Frage, mit der ich kämpfen musste, die mir nicht leicht fiel zu beantworten. Was mache ich mit den Bruchstücken in meiner Biografie? Und ich wusste eines, Gott will mich weiterführen. Er will mich weiter gebrauchen. Und ich sagte ihm, Herr, wenn du mir sagst, ich soll aufhören, dann höre ich auf. Und vorher werde ich nicht ruhig sein. Ich möchte euch, ich muss da mal kurz an den Computer, weil meine Fernverbindung da nicht geht. Ich muss ganz weit springen, das habe ich euch alles vorenthalten, was ihr jetzt seht.
Ah, das könnt ihr kurz angucken. Ja, gut. Schön. Habt ihr gesehen? Also, das ist auch ein schönes Bild. Aber ich wollte zu dem Bild kommen. Ich möchte euch zwei Geschichten noch erzählen und dann kratze ich dann irgendwann mal die Schlusskurve. Wie spät ist es eigentlich? Ja, genau. Ich war vor ein paar Jahren eingeladen an ein Gemeindejubiläum. 50-jähriges Gemeindejubiläum. Eine Gemeinde in Stuttgart, in der ich in meinen Teenagerjahren mitgearbeitet habe, in der Kinder- und Jugendarbeit. Und die feierten vor 3 oder 4 Jahren ihr 50-jähriges Jubiläum. Wo natürlich die ganze Geschichte der Gemeinde Revue passieren, wo man halt zurückgeblickt hat. Eine Gemeinde für Gehörlose. Ein Lehrer in einer Gehörlosenschule hatte einen gehörlosen Bruder. Anfang des 20. Jahrhunderts, also 1900 irgendwann, der relativ früh starb. Und der Lehrer hat darunter gelitten, dass dieser Bruder nie die Möglichkeit hatte, das Evangelium so zu verstehen, dass er es verstehen konnte. Und er betete dafür, dass es an einem Tag Gemeinden gibt für Gehörlose. Das betete er 40 Jahre lang. Dann bekehrte sich in seinem Umfeld einer der Schüler oder Berufsschüler namens Dieter. Wenig später bekehrte sich ein weiterer, der hieß Johannes. Dieter war nicht nur gehörlos, sondern er hatte auch mehrere körperliche Behinderungen. War ein Spastiker, lief sehr komisch, konnte knapp laufen und hatte auch keine Kontrolle über gewisse Muskeln und Gesichtsmuskeln. Also wenn er redete, da lief ihm ständig der Speichel runter. Und ich hatte ihn so als Kind nicht so gern. Der war nicht so, das ist mein bester Freund, sondern komisch. Johannes war nicht nur gehörlos, sondern auch blind. Das ist der Bruder meiner Mutter. Johannes, das ist der Mann hier in der Mitte mit der dunklen Brille, sprach an diesem Jubiläum, begleitet von seiner Frau Joy, eine Frau, die ich enorm bewundere, eine geistliche Frau, wie ich wenig andere getroffen habe in meinem Leben. Übersetzt von einem meiner besten Freunde, Christian Links. Das sind diese drei Personen auf dem Bild. 40 Jahre Gebet, dann kam Dieter, dann kam Johannes und dieser spastische Taube und der Taube und der Blinde, die entschieden sich, wir gründen eine Gemeinde. Das war die Geburtsstunde dieser Gemeinde. Als ich dort in dem Saal war, waren ungefähr 500 Personen anwesend. Die kamen aus ganz Deutschland, aus ganz Europa. Aus dieser Gemeinde entstanden in Deutschland ungefähr 20 weitere Gemeinden. Und sie hatten einen weltweiten Einfluss und Einladungen in die entferntesten Länder der Erde. Indien, Korea, Singapur, Australien, überall. Und als ich dort bei diesem Jubiläum war und saß und diese Geschichte mir noch einmal vor Augen vorbeizog, dachte ich mir, was kann Gott alles tun durch Menschen, die sich nicht zurückbinden lassen durch ihre Schwachheit oder durch ihre Zerbrochenheit. Wenn Gott durch einen Taubenspastiker und einen taubblinden Mann so etwas tun kann, dachte ich mir dort in diesem Gottesdienst, habe ich Hoffnung auch für mich. Und ich habe genauso viel Hoffnung für dich. Es kommt nicht darauf an, was bringe ich, wie reich und schön und gesund bin ich. Die Frage ist immer die, wie groß ist mein Gott? Und eine Erfahrung, die ich in der Zwischenzeit gemacht habe, finde ich nicht überraschend und doch hat es mich überrascht. Je schwächer ich mich gefühlt habe, je unwürdiger und unqualifizierter, umso erstaunlicher Dinge habe ich gesehen, die passiert sind. Die zweite Geschichte betrifft ein Ehepaar hier in der Schweiz. Mit ihm hatte ich eine Zeit lang die Bibelschule besucht. Er war auch Pastor dann eine Zeit lang, war im Missionseinsatz, wurde als Kind missbraucht. Die Frau, die er geheiratet hat, wurde dann auch als Kind sexuell missbraucht. Unglaubliche Wunden, die in ihrem Leben vorhanden waren. Und Gott rief sie aus den Diensten, in denen sie war, in eine völlig neue Arbeit hinein. Menschen zu dienen, die in der sexuellen Ausbeutung, im Missbrauch par excellence sich bewegen. Ich habe sie besucht in ihrem Büro, in ihrer Arbeit, und es war einer der wenigen Orte, den ich je besucht habe, wo ich mir gerade eins zu eins vorstellen konnte, wenn Jesus in unserer Zeit leben würde. Ich habe die schwere Vermutung, der wäre dort. Er war ein Freund der Zöllner und der Sünder. Und die sind so mittendrin, da wo die Sünde die Menschen so brutal zerstört, und lassen dort das Evangelium leuchten. Und die sagten mir: Joachim, das, was an Wunde, an Narben, an Verletzungen entstanden ist in unserem Leben, das wurde heil. Und diese Narben, die wir haben, die öffnen uns heute Türen. Sie verstehen, wie es ist, wenn man durch solche Situationen geht. Sie kennen den Schmerz. Ein Pastor in Amerika, den ich sehr schätze, der sagt immer wieder: Der größte Schmerz deines Lebens hat das Potenzial, zum größten Segen zu werden. Ich habe keine Ahnung, was dein Schmerz ist. Ich weiß, dass es unendlich viel Schmerz gibt. Aber ich möchte dir Mut machen heute Morgen. Vielleicht will Gott dich gerade an so einem Punkt gebrauchen. Vielleicht soll gerade aus dem, wo du denkst, Mann, jetzt ist alles vermasselt, vielleicht ist das die Geburtsstunde von etwas Neuem. Ich habe mich oft gefragt, warum im Auferstehungsleib Jesu die Narben immer noch da waren. Der alles heil macht, der alles neu macht, hat im Auferstehungsleib seines Sohnes Jesu Christi darauf verzichtet, die Hände ganz neu zu machen. Manche Narben hätten wir am liebsten nicht. Das gilt jetzt körperlich, aber auch innerlich. Wir wünschen uns, dass manche Narben nie da wären, dass ich sie irgendwie wegbeamen könnte. Würde ich auch gerne Meinung nehmen, ich würde manche Sachen gerne wegbeamen, aber ich kann nicht, sie sind Teil von mir. Selbst im Auferstehungsleib Jesu sind die Narben an seinen Händen, an seinen Füßen sichtbar. Wir werden sie für alle Ewigkeit sehen können. Zeichen seiner Liebe zu uns. Da, wo Narben und Verletzungen bei dir da sind, wo du dir vielleicht bisher immer gedacht hast, Mensch, wäre das nie passiert. Hätte ich anders entschieden, hätte ich mich anders verhalten, Selbstvorwürfe, Vorwürfe gegen andere, was auch immer es ist. Lass es zu, dass die Wunden heilen. und erlaube es Gott, dich genau an so einem Punkt zu gebrauchen, zum Segen für andere. Wenn du das nächste Mal denkst, Gott könne dich nicht gebrauchen, erinnere dich an Noah, der ein Trinker war. Abraham war zu alt, Isaak war ein Tagträumer, Jakob war ein Lügner, Lea war hässlich, Josef wurde misshandelt, Mose hatte ein Sprachproblem, Gideon war ängstlich, Simson hatte lange Haare und war ein Frauenheld, Rahab war eine Prostituierte, Jeremia und Timotheus waren beide zu jung, David hatte eine Affäre und war ein Mörder, Elia hatte selbstmörderische Gedanken, Jona lief weg von Gott, Naomi war eine Ausländerin und eine Witwe, Hiob ging bankrott, Petrus verleugnete den Herrn dreimal, die Jünger schliefen beim Beten ein, Martha war zu besorgt um zu viele Dinge, Zachäus war zu klein, gemein auch, Timotheus hatte ein Magengeschwür und Lazarus war tot. Egal, was für eine Entschuldigung du hast, der Herr kann und er will dich gebrauchen. Herr Jesus, ich danke dir für das, was du bist und wer du bist und wie du bist. Es tut mir leid, Herr, dass wir in unseren Gemeinden, in unserer christlichen Landschaft so manches Mal an dem vorübergingen. Herr, immer in guter Absicht und auch nie böswillig. Aber wir haben dich manchmal auch nicht so verstanden und waren geprägt von Traditionen und von irgendwelchen Idealbildern. Hilf uns, Herr, das abzulegen, was dem im Weg steht und hilf uns für uns persönlich, aber auch für die Gruppen, für die wir Verantwortung tragen, für Glow, für die Bereiche, wo wir Einfluss nehmen können. Hilf uns, Herr Jesus, dich dort so zu widerspiegeln, wie du bist. Menschen zu sein mit offenen Armen, Menschen, bei denen andere spüren, da bin ich willkommen, da bin ich angenommen. Da habe ich Hoffnung, da habe ich eine Zukunft. Wir haben das auch gehört in diesem Vers aus Jesaja 54, wo es darum geht, unsere Zelte weit zu spannen, unsere Pflöcke weit auszuschlagen, auch von dem, was du dort an Heilung tun möchtest. Herr, dass die Zeiten, wo Dinge weggefressen werden, wo Dinge zerstört werden, dass diese Zeiten vorbei sind. Und Herr, manchmal stehen wir uns selbst im Weg, manchmal stehen uns andere Menschen im Weg, manchmal sind unsere Wunden noch so offen und so klaffend. Und Herr, ich bitte dich, dass du uns da zu Hilfe kommst, in deiner Barmherzigkeit, in deinem Erbarmen. Ich bitte dich, dass du Menschen gerade jetzt in den Arm nimmst, die durch schwierige Zeiten gehen, die im Moment gerade das Gefühl haben, es zerrinnt mir alles durch meine Hände. Du bist der Gott allen Trostes. Und Herr, Mama, brauchen wir deinen Trost so dringend. Ich bitte für Menschen, die sich alleine fühlen. Ja, ich kann das heute so nachvollziehen. Ich habe mich so oft alleine gefühlt in den letzten Jahren. Lass sie es immer wieder erleben, dass du nahe bist. Dass sie deine Gegenwart wirklich spürbar erleben. Ich bitte für Menschen, die entmutigt sind. Herr, dass sie Mut fassen. Ich bitte dich auch für einen Kampfesmut, Herr, Dinge zu verteidigen, Dinge zu erobern, die du uns schenken möchtest. Herr, nicht irgendwo ein Spielball zu sein von finsteren Mächten, nicht ein Spielball zu sein von Sünde, von irgendwelchen zerstörerischen Aktivitäten, nicht ein Spielball zu sein von Gedanken und Gefühlen, sondern hier wirklich auch die Herrschaft einnehmen zu können, diesen Siegelring, dieses Zepter, diese Krone anzunehmen. In aller Unwürdigkeit und doch in aller inneren Gefasstheit und Dankbarkeit zu sagen, und Herr, ich bin eine Tochter, ich bin ein Sohn des Allerhöchsten. Ich habe die Autorität, die du mir gegeben und verheißen hast, und ich nehme sie an. Lass du Neues entstehen, Herr Jesus. Lass uns auch einige Minuten einfach so diese Gedanken bewegen und vielleicht möchtest du an dem Platz, wo du bist, Gott eine Antwort geben. Vielleicht hat er einen bestimmten Bereich deines Lebens berührt. Vielleicht hat er dich angesprochen. Vielleicht weißt du, da gibt es Dinge, die musst du ablegen, die musst du niederlegen. Vielleicht Verhaltensweisen, vielleicht Denkmuster, vielleicht Gefühls, Herzensangelegenheiten, wo du weißt, dass das sind Gedanken, die zerstören dich. Das sind keine Gedanken, die von Gott kommen. Gib doch Gott eine Antwort, was auch immer es ist. Streck dich aus nach ihm.